Der Pudel und der Kern. Philosophie to go.
To go. To go.
Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebold.
Der Pudel und der Kern.
Hallo, liebe Freundinnen und Freunde der Philosophie und der Lebenskunst. Und hallo, Albert.
Hallo, Jan.
Wir wollen heute unsere Serie der Lebensweisheiten, der aktuellen Lebensweisheiten fortsetzen, wo wir so nach Sprichworten, nach Aussagen suchen, die vielleicht was zu tun haben mit den Lebensweisheiten der antiken Philosophen und die so ein bisschen ins Moderne übersetzt wurden. Und dabei sind wir fündig geworden bei einem, ja, des eher bekannt als Komiker, als Humorist, als Schauspieler, Karl Valentin. Ich finde es einen wahnsinnig coolen Typen. Ich finde seine Sprüche, die man häufig ja auch auf Postkarten und so findet, die sind ja eher so als lustige Sprüche bekannt, aber ich bin eben davon überzeugt, dass ihnen wirklich viel philosophische Weisheit auch innewohnt und dass er vielleicht auch so ein verkannter Philosoph ist, der die Wahrheiten, die da in lustige Sprüche und in sehr eingängige Lebensweisheiten verpackt hat. Und außerdem kommt dazu, wir nehmen ja hier im Würmtal bei München auf und der Karl Valentin hat da tatsächlich auch gelebt, hat in Planegg bei München seine letzten Jahre verbracht, hat 1948 verstorben, 1882 geboren und die letzten, ich glaube, 10, 12 Jahre hat er eben auch hier im Würmtal, wo wir aufnehmen, gelebt. Und insofern besteht ja auch da eine gewisse Verbindung. Ich lege mal los, Albert, mit einer Lebensweisheit von Karl Valentin, die ich besonders eingängig halte. Und die, das wollen wir diskutieren, aber ich denke, sie hat auch was Stoisches. Also, die lautet: Ich freue mich, wenn es regnet, denn wenn ich mich nicht freue, regnet es auch. Hältst du das genauso im Leben?
Ich bemühe mich darum, ja. Also das ist ja nicht nur eine Lebensweise, sondern er hat es halt wunderbar lustig ausgedrückt und man stutzt erstmal, man schmunzelt. Aber wenn man darüber nachdenkt, wie du schon sagst, das ist natürlich reinste stoische Philosophie. Mein Glück und Unglück hängen nicht von äußeren Dingen ab. Das, was nicht in meiner Hand liegt, das überlasse ich der Vorlesung und konzentriere mich darauf, was ich tun kann. Und das bewerte ich auch weder positiv noch negativ. Wie Marc Aurel sagte, die Dinge selbst berühren nicht die Seele. Es sind unsere Vorstellungen. Also wenn wir uns wünschen, es muss unbedingt die Sonne scheinen und wenn nicht die Sonne scheint, dann blase ich Trübsal den ganzen Tag. Ja gut, dann ist man selbst schuld. Und das nimmt er so hier, diesen Gedanken, dass wir unsere Freude unabhängig machen sollen, auch von äußeren Dingen, etwa von Regen und so. Das nimmt er hier in sehr, sehr lustigen Formulierungen auf die Schippe. Ja, erinnert mich auch an Konfuzius. Ich zitiere das häufiger. Wenn es mir gelingt, freue ich mich. Gelingt es mir nicht, freue ich mich auch. Ist so etwa.
Ich finde ja, dass er damit eine Haltung sehr gut auf den Punkt bringt. Eine innere Haltung, letztlich auch der Akzeptanz, aber eben auch der humorvollen oder der positiven Grundhaltung. Und die finde ich, wenn man die für sich verinnerlicht hat, geht es sich einfach viel leichter und viel positiver durchs Leben. Der stoische Gedanke, an den ich da so gedacht habe, ist, dass man aufpassen muss, ich glaube Epiktet hat es mal so formuliert, dass man eben nicht über alles die Kontrolle haben kann und dass es eben nicht die Dinge selbst sind, die uns beunruhigen, sondern die Meinungen, die wir zu den Dingen haben. Und eben, wenn ich sage, ja, Regen ist doch was Schönes, habe ich die Gelegenheit, auch solche Situationen positiv zu erleben und mich nicht davon negativ beeinflussen zu lassen.
Ja, das finden wir bei Epiktet auch mit den Vorstellungen und bei dem Lehrer von Epiktet, Musonius Rufus, sehr deutlich. In dem Gebrauch unserer Vorstellung liegt die Seelenruhe, das Wohlbefinden, die Freiheit und der gute Fluss des Lebens, genau. Wobei man unterscheiden muss zwischen Autosuggestion und zwischen sich gut reden oder blauen Himmel dahin malen, der gar nicht da ist, und der wirklichen Philosophie. Die Philosophie hat da bestimmte Gedankenmuster dahinter. Eben die These beispielsweise, dass Glück und Unglück da eben nicht am Regen liegen oder am Sonnenschein, sondern das ist eigentlich unmaßgeblich, sondern im eigenen Innern. Dadurch macht man sich schon frei von äußeren Geschehnissen, die nicht in unserer Macht sind. Und überhaupt, das kann man verinnerlichen, dass all das, was nicht in unserer Macht ist, eigentlich neutral ist und das ist eine feste eine Überzeugung, da gibt es gute Argumente für, und das ist etwas anderes, als sich die Welt schön reden, sondern man nimmt die Welt so, wie sie ist, verändert aber seine Einstellung so, dass die Gefühle, die das, was da draußen geschehen, bei einem auslöst, nicht ins Negative kippen. Und das hängt davon ab, wie ich es eben bewerte. Und dann sage ich, Regen ist auch schön, wunderbar. Dann denke ich an den Garten, der vielleicht lange trocken gelegen hat. Und ich denke, wie schön, dass überhaupt Wetter wechselt. Hätten wir nur Sonne, würden wir uns über sie nicht mehr freuen. Und so weiter und so weiter. Also an solche Dinge kann ich denken. Und dann kippt mein Missmut in eine neutrale Einstellung zum Regen. Oder sogar, ich sehe da sogar Chancen und Möglichkeiten drin. Und schon Sokrates hat das an einer sehr schönen Stelle bei Plato gesagt. Also wenn die Würfel gefallen sind, dann geht es nicht darum zu lamentieren, dass sie nicht so gefallen sind, wie wir es wollten, sondern du musst gucken, was auf dem Tisch liegt und was du daraus machst.
Eigentlich ist es ja die Kategorie der Akzeptanz einfach.
Richtig,
ne?
Genau. Annehmen und loslassen seine eigene Vorstellung, wie vielleicht eine andere war. Ich habe mir gewünscht, es scheint die Sonne. Ja, wenn ich daran festhalte, an dieser Vorstellung, und es regnet in Strömen, dann entsteht in mir Missmut. Wenn ich sie loslasse, sage ich, okay, gut, ist heute mal Regen, dann scheint vielleicht morgen die Sonne. Und was mache ich jetzt mit dem Regen? Ach, ich gehe jetzt mal... Vielleicht ist es warm. Ich gehe jetzt mal in meinen Garten, ziehe meine ganzen Klamotten aus und lasse den Regen auf mich einprasseln. Vielleicht ist das ein tolles Gefühl. Oder ich erinnere mich an meine große Tochter, die mir sagte, dann bei leichtem Regen, auch sie mag den Regen eigentlich, ich gehe da gerne durch. Jedes Mal denke ich daran, das poppt bei mir auf, wenn es auch regnet. Und du weißt, ich mache ja jeden Tag so eine Stunde gehe ich spazieren in der Natur. Das muss ja schon mit Kübeln gießen, wenn ich davon abgehalten werde, diese Stunde zu gehen. Und ich habe auch schon häufig die Erfahrung gemacht, dass wenn ich dann in diesen Regen gehe, wenn er leicht ist, ich da Dinge sehe oder Gefühle habe,
Gerüche auch,
aufnehme,
ne?
Ja, die mich begeistern. Also dann war es manchmal ganz toll. Also will nur sagen, unser Denken, wir werden zu dem, was im Denken herrscht. Und die Seele nimmt die Farbe der Gedanken an, sagte Marc Aurel an dieser Stelle, wo er auch davon sprach, dass die Dinge nicht die Seele berühren, sondern unsere Vorstellung. Und da liegt eine große Kraft drin, und das spricht Karl Valentin aus.
Ich finde auch, dass er zeigt, dass der Humor ein sehr wirksames Mittel ist, um Unvermeidliches leichter zu akzeptieren.
Ja, der Humor schafft Distanz, wie die Philosophie auch. Der zieht mich aus der Situation raus, geht in die Vogelperspektive und schaut von oben drauf. Ja, gut, die Menschen wünschen sich Sonne, jetzt ist mal Regen. Boah, von oben ist es ein oder dasselbe, oder es wechselt. Genau, Distanz. Das heißt, sich aus der Befindlichkeit herausnehmen. Wir haben ja immer so gleich so ein Urteil, weil wir haben uns gewünscht, heute ist Sonne, es ist da nicht Sonne, dann haben wir erstmal ein Urteil, schlecht. Und dann eben mit Humor oder dann Abstand aus dieser Vorstellung herauskommen, dann muss ich erstmal auf mich drauf schauen und feststellen, ja, du hast ja das unglaublich gewünscht und deshalb, du hängst da immer noch an dieser Feststellung, jetzt ist es aber anders, jetzt lass los, sonst wird der Tag mies für dich werden, weil du dir selbst die schlechten Gefühle schaffst. Das ist immer Distanz schaffen und sagen aus der Höhe, der Sommer war toll und da kann es auch mal regnen oder so. Also aus der Höhe sehen die Sachen anders aus. Auch der Perspektivwechsel.
Ein zweites Zitat oder Lebensweisheit von ihm, die in eine ähnliche Richtung gehen, wie nehme ich denn den Moment wahr, lautet: Heute ist die gute alte Zeit von morgen. Und ich glaube, genau darum geht es ja, dass wir oft gar nicht, oder es ist eine spielerische Erinnerung dran, dass wir erst rückblickend den Wert eines Moments tatsächlich wahrnehmen. Ne?
Ja. Und ich höre darin auch noch eine Aufforderung, lebe in jedem Moment möglichst gut, damit du dich morgen an der Erinnerung erfreuen kannst. Tatsächlich ist dieser Gedanke so in etwa auch ausgesprochen worden von Epikur. Der hielt sehr viel von der Erinnerung als Quelle einer Freude. Also die Menschen erinnern sich viel zu wenig an die guten Dinge und erheitern damit ihr Gemüt. Und ich glaube, bei ihm finden wir auch die Stelle, dass wir auch deshalb jeden Moment genießen sollten oder gestalten sollten, gut gestalten sollen, erfüllt gestalten sollen, dass wir da zufrieden mit dem sind, was wir am Tag geschaffen haben, damit wir uns morgen an die gute alte Zeit, nämlich an gestern, erinnern können und dann durch die Erinnerung doch ein bisschen Freude in uns aufkommt.
Wieso fällt es uns denn oft so schwer, die Gegenwart als wertvoller zu empfinden als die Vergangenheit? Was führt denn dazu, dass wir denken, oh, in den 70ern, da war das Leben noch entspannt und da hatten wir noch nicht den Druck vom Smartphone und von der Verdichtung der Arbeitswelt?
Zwei Gründe fallen mir da spontan ein. Erstens, man kommt nicht mit dem Problem des heutigen Tags zurecht. Man befreundet sich nicht mit ihm. Man schafft es nicht, ihn als glücklichen Tag zu empfinden. Zweitens, die Erinnerung, die filtert ein bisschen. Ne? Also das Schlechte oder das Mühselige, das geht in Vergessenheit, oder was gut war in der alten Zeit. Häufig ist das so, das wird behalten. Und dann sieht das so aus, wie als hätte es mal eine goldene Zeit gegeben. Was wir dabei verkennen, ist, dass wir diese negativen Gefühle, die an diesen Tag in der Vergangenheit eigentlich auch da waren, wenn wir den mal rekonstruieren, die haben wir vergessen, die haben wir verdrängt, die haben wir nicht abgespeichert. Wir speichern das Gute ab, das Schlechte unter Umständen auch bei Traumata oder bei, das kann auch mal passieren und das kann einen prägenden Charakter haben, das kann sich richtig festsetzen, in aller Regel, aber so vergessen wir das dann und uns erscheint die Vergangenheit so in einem goldenen Licht. Man spricht ja auch, in allen Kulturen gab es immer so goldene Zeitalter, dass sie sich zurückerinnert haben, ja, damals war das noch so und als die alten Kaiser, das war alles in Ordnung. Wahrscheinlich hat es solche Zeiten nie gegeben. Dann ist einfach nur eine Einbildung. Kommt allerdings nicht daraus, weil man die schlechten Dinge vergessen hat, sondern das geht ja über Generationen, die hat man da vielleicht nicht vergessen. Aber häufig ist es eben so, wir vergessen die negativen Aspekte, sehen nur noch das Gute und kommt uns dann alles viel besser vor als heute.
Umgekehrt habe ich hin und wieder so Tage, wo halt dann besonders viel ansteht und wo man weiß, das muss jetzt unbedingt klappen und Drucksituationen im Job und so. Das sind dann so Tage, von denen ich denke, oh, den muss ich jetzt irgendwie überstehen oder muss ich irgendwie rumkriegen. Und das ist ja eigentlich genau nicht die Haltung, die Karl Valentin da meint, sondern auch so ein Tag ist eigentlich dann vielleicht ein Tag, den man genießen müsste und auf den man dann später zurückschaut und dann denkt, ah, da hast du viel geschafft oder das war ein besonders konstruktiver Tag. Auch da ist ja die Haltung, wie Marc Aurel sagen würde, wahrscheinlich, wie man seine Gedanken ordnen muss, damit man sie auch solche Tage als glücklich empfindet.
Na gut, man kann nicht immer, man kann sowieso nicht immer auf einem hohen Glücksniveau arbeiten und es gibt auch, Glück muss auch vorbereitet werden oder muss den Boden dazu bereiten, dass sich Glück einstellen. Und das hat häufig damit zu tun, dass wir uns eine gewisse Mühe auferlegen oder eine Herausforderung stellen oder vielleicht einmal einen Tag auch einmal schwitzen. Mhm. Dann hilft eben der Gedanke, da Mut zu haben, auch die Beharrlichkeit zu haben und dann diese Dinge auch zu leisten, die einem im Moment gerade nicht so lustig sind und auch schwerfallen, indem man denkt, du weißt, dass du dich morgen gut fühlst, wenn du die Arbeit getan hast. Seit einer Woche schiebst du die schon vor dich hin und das hat dir auch nicht gut getan. Jetzt packst du sie an, ist ein bisschen anstrengend, geht vielleicht auch ein bisschen in den anaerobischen Bereich, aber du weißt, wie du dich heute Nacht, wie du schläfst, wenn die Arbeit getan ist und morgen früh gehst du vielleicht, siehst die gemachte Arbeit und freust dich daran und es ist eine Quelle der Freude. Man muss investieren in seine Freude auch und das ist nicht immer so in dem Moment so lustig und manchmal ist es auch eine große Anstrengung. Ich sehe das an jeden Tag, bestimmte Arbeiten, auch Buch schreiben oder Artikel schreiben oder Vorträge vorbereiten. Das ist ein Kampf, dann kämpfe ich mit der Sache da. Das ist nicht lustig, also in Anführungsstrichen, ich mache das gerne, aber es ist so in dem Moment eine Anstrengung, die auch in dem Moment, ich würde vielleicht gerade noch sagen, ja, es ist erfüllt, ist mein Job dann, ne? Aber ich freue mich heute Abend, wenn ich esse und ein Glas Wein trinke und diese Arbeit erledigt ist. Also das ist dann im Moment keine aktuelle oder aktualisierte tiefe Freude. Die stellt sich dann erst ein, wenn das Werk getan ist. Dann aber in sehr starkem Maße, denn Selbstwirksamkeitserfahrung ist, dass du dir eine Herausforderung, eine Aufgabe setzt, die dann auch konsequent machst und dafür auch Energien verbrauchst, vielleicht auch Stunden, wo du eben nicht dich vergnügst, sondern arbeitest, aber um den Preis, dass du danach ist die Arbeit getan und ein sehr befriedigendes Gefühl, dass die Rede ist ausgearbeitet, klingt gut oder das Buch ist geschrieben, der Artikel ist geschrieben, das Kapitel ist geschrieben, ha, toll, du hast es auf den Punkt gebracht und solche Momente, die sind Nahrung, mentale Nahrung. Ohne die, ohne Selbstwirksamkeitserfahrung, geht der Mensch zugrunde, wenn er nicht sich spürt in seinem Tun, wenn da gar nichts ist. Und nur Konsum, sagen wir mal, vor dem Fernseher. So ein Mensch lebt entweder nicht mehr oder ist eigentlich im Grunde unglücklich. Aber der würde wahrscheinlich von sich nie sagen, na, mein Leben ist glücklich und ich bin sehr zufrieden und ich ist auch erfüllt und ist auch sinnvoll.
Eine weitere Kategorie, wo ich Karl Valentin als Philosophen sehe, ist seine gelassene Sicht auf die Dinge und auf die Welt. Und eine Lebensweisheit, die er uns da hinterlassen hat, heißt: Man soll die Dinge nicht so tragisch nehmen, wie sie sind. Und auch da würde ich sagen, das spricht doch die Fähigkeit an, Distanz zu den Problemen zu bekommen oder zu wahren, den Ernst des Lebens überhaupt mal zuerst zu relativieren. Vielleicht gibt es den gar nicht, den Ernst des Lebens.
Richtig, richtig. Also da ganz, ganz typisch und tief philosophisch für mich, weil er da in Distanz geht zu dem Leben. Ich sage immer, du musst Mensch sein und einen Philosoph auf der Schulter haben. Der Mensch ist verstrickt in der Tragik. Leben hat eine Menge Leiden, hat eine Menge Mühen und eine Menge unschöne Seiten. Aber der Philosoph erinnert dich daran, es hat auch eine Menge schöne Seiten. Und das ist das Leben und das war auch immer so. Dich zwingt auch keiner zum Leben. Wie Seneca gesagt hat, dass ich das Leben liebe, verdanke ich dem Tod. Jeder kann gehen, wenn es ihm nicht passt. Und das Resümee aus diesen Überlegungen ist, ja zum Leben zu sagen, so wie es ist. Dieses Herausnehmen, dieses von oben drauf schauen und dieses auch nicht verkennen, dass der Tragik auch viel Glück, viel glückliche Momente, viel Schönes entgegensteht. Und dass man Tragik auch verwandeln kann, Frankl. Man kann jede Tragödie in einen Triumph verwandeln.
Das ist Viktor Frankl war das.
Viktor Frankl, ja. Man kann auch das aus Herausforderung sehen. Ja, dann tu etwas, verbessere daran. Aber diese Leichtigkeit des Seins, die ist dann hier da. Und das, dafür sorgt der Philosoph auch, der zieht dich aus dem Weltgeschehen, aus der Befindlichkeit, aus den ersten emotionalen Reaktionen. Das ist ja furchtbar, was ich da gerade wieder in den Nachrichten gehört habe. Zieht dich raus und sagt, auf diese eine schlechte Nachricht kommen 300 gute, die nicht für die Nachrichten als würdig angesehen werden. Also betrachte das Ganze und ruhig Blut und sieh auch die schönen Seiten, werte sie, sei nicht einseitig. Du weißt, wie das Leben ist, dass da Leiden zugehört, aber das ist doch nur die Kehrseite einer Freude. Ohne Leid hast du kein Mitgefühl, hast du keine Freude, es gehört dazu, also sag auch ja dazu, wo du es nicht ändern kannst. Wir sollen das Leiden nicht suchen und uns darüber freuen, das wäre dann gar kein Leiden. Aber wir sollen lernen, es zu tragen. Mit Würde, erhobenen Hauptes und mit dem Bewusstsein und ungestört in unserer heiteren Grundgelassenheit und zu wissen, na, es kommen auch wieder bessere Tage oder das ist eben so, das nehme ich in Kauf, weil ich kenne die Welt nicht anders als so und sie hat auch viele schöne Seiten.
Man muss natürlich auch dazu sagen, dass Karl Valentin ja, also er hatte glaube ich auch zwei Seiten, eben so die nach außen gewandte, humorige, sehr lustige, eben philosophische Seite und gleichzeitig hat er wohl auch so seine dunklen Momente gehabt, soweit ich es aus seiner Biografie und ja, in der Vorbereitung gefunden habe, wo er sich natürlich auch, wo er Abgründe hatte, wo er die negativen Gedanken bis hin ins Depressive scheinbar auch ausgelebt hat oder sich auch gegenüber Liesel Karlstadt, glaube ich, nicht nur philosophisch verhalten hat. Zeigt aber eben auch, dass er halt die ganze Palette des Lebens inklusive Kriegserlebnisse und so weiter eben auch Teil seines Lebens war.
Ne? Ja, also das sehen wir ja häufig bei Komikern oder Kabarettisten, lustigen Menschen, dem gegenüber steht häufig eine ganz andere Seite, ein tiefes, ja, ein Leiden, vielleicht auch eine Skepsis, vielleicht manchmal auch depressive Stimmungen, als wenn das zueinander gehört. Ich erinnere mich so wie Thich Nhat Hanh das Leiden rechtfertigt. Also wenn du nicht leidest, entwickelst du nie Mitgefühl. Deshalb ist das Leiden wichtig, also wenn das dazugehört. Irgendwie scheint mir das bei lustigen Menschen auch so zu sein, dass sie durchaus eine tiefe oder eine dunkle, eine ganz andere Seite haben und als wenn das zusammengehört.
Apropos unterschiedliche Seiten, da hat er auch einen Spruch dazu. Jedes Ding hat drei Seiten, eine positive, eine negative und eine komische.
Ja, das ist auch schön. Also das auch wieder ganz das gleiche Motiv, in die Vogelperspektive zu gehen, von oben drauf zu schauen und sagen, ja, da gibt's Da gibt es Ja und Nein und da gibt es eine Ebene, wo Ja und Nein zusammenfällt oder wo es das gar nicht mehr gibt. Erinnert mich an die alte indische Philosophie. Da war das der Ziel, in einen Bewusstseinszustand zu kommen, ist auch heute doch bei Yogis oder hinduistischen Gläubigen oder im Buddhismus der Fall. Da gibt es eine Bewusstseinsstufe, wo es kein Ja und Nein gibt, wo es zusammenfällt oder wegfällt. Das ist die andere Ebene. Und auch sehr schön, ja, Distanz schaffen, ja, sich dem Urteil zu enthalten, erinnert mich auch an die griechische, altgriechische Schule der Skeptiker, die in der Folge von Sokrates, es sind ja viele philosophische Schulen entstanden, wir kennen die Stoa, die Epikureer, aber es gab auch die Skepsis. Und die Skepsis hat sich dem Urteil enthalten, also wir können nicht feststellen, nie, was wahr und falsch ist. Von daher enthalten wir uns dem Urteil. Wir sagen weder Ja noch Nein oder das ist falsch oder richtig. Wir können das nicht entscheiden. Und interessant ist, dass diese ganze Philosophie, wozu aufgestellt worden ist, erst einmal resultierte sie daraus, dass es da viele sich gestritten haben und keiner absoluten Beweis natürlich liefern konnte, sondern es diente der Seelenruhe. Interessant, der Seelenruhe. Zieh dich raus aus dem Urteilen und du kommst in den Zustand heiterer Gelassenheit, Seelenruhe. Es ist wie ein paradiesischer Zustand, der dann verlassen wird, wenn wir vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse essen. Das war die biblische Geschichte. Das Ja und Nein hat der bis in den Apfel, in den Menschen hineingetragen. Vorher gab es das nicht. Es gab kein Gut und Böse. Es gab keine zwei Seiten, sondern, und das war ein paradiesischer Zustand. Erst als wir die Erkenntnis von Gut, als wir anfingen zu werten, da haben wir den paradiesischen Zustand verlassen und dann wurde er sehr irdisch mit allen Auf und Abs. So ein bisschen erinnert mich das, dieser Spruch von Karl Valentin.
Ich finde es halt auch wichtig, dass man wirklich vielleicht explizit in so schwierigen Situationen nach dem Lustigen oder nach dem Lustigen im Tragischen sucht. Ich glaube, jede Situation, sei sie noch so traurig oder bescheuert, hat dann trotzdem diesen lustigen Kern oder zumindest lustigen Aspekt.
Ja, gute Philosophie, ein sich klar mit sich ins Reine kommen, schafft nicht nur eine innere Burg, macht nicht nur widerstandsfähig und resilient, sondern gibt einem auch die Möglichkeit, das Sein mit einer Leichtigkeit zu durchwandern, die Welt mit Leichtigkeit zu nehmen, mit Humor, mit Abstand, sich nicht einvernehmen lassen, sich nicht aus seiner Mitte herausziehen zu lassen. Leichtigkeit des Seins würde ich als Privileg eines weisen Menschen sehen, der in einer Grundbefindlichkeit heiterer Gelassenheit durchs Leben schreitet. Schau mal, was da kommt. Offen für alles und immer bereit, irgendeine Meinung loszulassen, irgendeinen Besitz loszulassen. Das Leben ist eine Reise, zu reisen und schauen, was da passiert. Ohne an irgendetwas zu haften, auch nicht an Vorstellungen, es muss das passieren oder es muss so ablaufen und so ablaufen. Nein, das Leben hat immer seine Überraschungen und wir können uns nur denen offen zeigen und das Beste aus dem, was da unverhofft hereinplatzt, das Beste daraus zu machen.
Und genau dieses Unvollkommene ist halt eben auch Teil von allem und kann auch eben was Cooles und was Bereicherndes sein. Also nur die pure Schönheit, das pure Glück kann eben auch sehr langweilig sein. Und in die Richtung geht eine weitere Weisheit, wenn er sagt, gar nicht krank ist auch nicht gesund.
Ja, genau. Also auch hier wieder Ja zum Leben zu sagen, es erinnert mich an, Buddha hat empfohlen, fünf Gedanken zu meditieren, ganz stark zu verinnerlichen. Er nannte das die Gewissheiten. Das sei ganz wichtig und hilfreich für ein gelingendes Leben. Ja, die zweite, glaube ich, schon heißt, es ist gewiss, dass du krank wirst. Mhm. Krank werden ist ein natürlicher Zustand oder ist ein natürliches Ereignis, dem du nicht ausweichen kannst. Andere ist übrigens der Tod. Das andere ist, dass man Dinge verliert. Auch Bindungen sich auflösen, was einem lieb ist, dass man davon getrennt wird. Und dann ist noch, drei ist, glaube ich, dass alle deine Taten auch Folgen haben und dass man darüber im Klaren sein muss. Und das andere war Tod, Krankheit, Leiden und Verlust. Ja, so ungefähr, dann war das. Aber wichtig,
vielleicht waren sie auch nur vier edle Wahrheiten.
Ne? Man muss sich, nein, es waren fünf wirklich sein. Das ist, aber ich weiß nicht.
Reichen wir bei der nächsten Folge.
Ganz wichtig ist, wir dürfen über eine Krankheit nicht lamentieren, sondern wir müssen uns darüber im Klaren sein, wenn wir ein gewisses Alter erreichen, wir werden der Krankheit nicht ergehen. Und sie hat auch eine positive Seite. Häufig ist die Krankheit auch der Prozess, einen Eindringling, ein leidvolle Verwundung zu heilen. Denken wir an den Virus. Ne? Also der löst eine Krankheit aus und die Krankheit ist der Kampf, diesen Virus wieder rauszuschmeißen. Stärkt das Immunsystem auch. Wenn man nie erkältet ist, dann kann es sein, wenn man das mit 25 bekommt, der Immunkörper gar nicht weiß, was er tun soll und daran zugrunde geht. Das ist passiert, als die Europäer da etwa in Nordamerika zu den Indianern kamen. Die kannten bestimmte Krankheiten nicht und hatten entsprechend keine Abwehrkräfte im Körper und sind daran gestorben. Zu Tausenden. Also die Krankheit hat auch eine positive Funktion, macht auch etwa uns aufmerksam auf bestimmte Dinge, die vielleicht nicht gut laufen und die Ursache dieser Krankheit waren. Also es sollte auch als Weckruf verstanden werden oder als Training fürs Immunsystem oder eben als Teil des Lebens, zu dem eben auch Leiden gehört. Und dieses Leiden kann man dadurch auch in einer gewissen Hinsicht rechtfertigen oder akzeptieren, weil das die Kehrseite auch von Freude ist.
Und eben auch nicht Perfektion anzustreben, richtig, einfach zu sagen, das gehört alles zum Leben dazu und das Leben sind nun mal Grautöne und Teil der Grautöne sind eben auch Krankheitsphasen.
Sagen wir mal so, hat Grautöne. Also es hat auch ganz helle, hoffentlich, eben auch ganz schwarze Tage natürlich, hat Grautöne, aber sollte vielleicht auch leuchten. Also
ja. Und letztlich bezieht er das vermutlich ja auch nicht nur auf dieses Krank-Gesund-Dichotomie, sondern es geht einfach darum, das Unvollkommene zu akzeptieren.
Ja, ne? Richtig.
Zum Abschluss, ich bin sehr gespannt, wie du die sechste Lebensweisheit, die ich rausgesucht habe, von Karl Valentin siehst, weil ich finde, da kann man schon drüber diskutieren. Er hat eine Grundhaltung formuliert und wenn er also sagt, geh doch einmal an Probleme so ran, indem du sagst, nicht einmal ignorieren. Also sprich, pick your battles, glaube ich, heißt das auch. Überlege, welchen Streit du welchen Konflikt du unbedingt ausführen möchtest. Wenn dich jemand beleidigt, im Zweifel nicht mal ignorieren. Und da, ich finde, da steckt auch ein bisschen eine Wertung drin. Also so mit manchen Leuten lohnt es sich einfach nicht zu streiten. Aber andererseits halt auch eine sehr souveräne Haltung, zu sagen, ficht mich nicht an, was bestimmte Leute über mich sagen.
Ja, ich weiß gar nicht, wie er das genau meint. Und ich weiß auch nicht, ob ich es richtig verstehe. Ich hatte den Eindruck, vielleicht meint er damit, auch ignorieren ist ein Standpunkt zu einer Sache und auch den braucht man nicht immer zu haben. Man muss nicht zu allem Standpunkt haben. Man muss auch alles einfach so lassen, wie es ist oder loslassen. Ignorieren ist ein Standpunkt. Also wie Ja sagen ist Nein ein Standpunkt. Ignorieren ist die Augen verschließen von etwas und manchmal ist das vielleicht auch gar nicht so hilfreich. Mhm. Ist das auch ein Standpunkt, über den man sich auch noch erheben kann? Also wie du es auch angedeutet hast, man lehnt etwas ab, ignorieren vielleicht im Sinne von ablehnen oder und auch das ist ein Standpunkt und der Weise, das hatten wir vorhin schon beim anderen Zitat, man muss im Bewusstsein über Ja und Nein steigen, über Vorlieben, die sagen manchmal über Freude und Leiden. Also man muss das neutral schalten, dann kommt man auf eine höhere Stufe, in dem Glückseligkeit herrscht, aber nicht mehr dieses tägliche Leiden und Freuden. Das hat man, ist man überstanden. Ein bisschen klingt es so, also man muss auch nicht ignorieren, das ist auch ein Standpunkt. Man kann auch überhaupt gar keinen Standpunkt zu irgendeiner Sache haben.
Ich sehe es auch ein bisschen so, dass ja ganz viele Sachen, die jetzt gerade wichtig erscheinen, sind gar nicht so wichtig. Und wenn du aus der Vergangenheit drauf schaust, Sachen, über die du dich damals wahnsinnig aufgeregt hast, sind plötzlich völlig bedeutungslos. Oder Marc Aurel hat auch gesagt, denke oft an die Geschwindigkeit, mit der alles Vergangene vergessen wird. Mhm. Wäre vielleicht besser gewesen, bestimmte Dinge zu ignorieren, anstatt sich darüber aufzuregen, weil sie einfach nur Staub im riesigen Universum sind. Ne?
Ja, aber er sagt ja, glaube ich auch, dass man nicht immer auch nicht ignorieren braucht immer. Oder wie war
er sagt, nicht einmal ignorieren. Auch schon ja, ignorieren also, ist zu viel.
Ja, genau. Ja. So habe ich das auch verstanden.
Letztlich ist eine Aufforderung zur Gelassenheit. Ich glaube, da
denke,
sind wir uns
ja, so
einig.
So habe ich es auch verstanden. Ja. Ja.
Und insofern schließt sich hier der Kreis. Das war nur eine kleine Auswahl. Es gibt noch eine Menge Schönes. Es ist auch nicht ganz leicht gefallen, da die jetzt mal einfach sechs auszusuchen. Aber ich fand es sehr inspirierend. Ich glaube, es war wirklich ein cooler Typ, ein philosophischer Typ. Wie ist dein Fazit?
Ja, also ich hatte mir vor ein paar Jahren mal zwei Bücher von ihm bestellt, weil ich das auch genauso empfand. Und ich muss jetzt endlich mal lesen.
Also, da hast du ein Ziel. Ich danke dir, Albert, für deinen Input. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich habe leider keinen Abschiedsspruch von Karl Valentin, aber ich sag viel Spaß beim weiteren Leben und beim Genießen.
Ja, danke dir, Jan. Tschüss.
Macht's gut. Ciao, ciao.
Der Pudel und der Kern. Der Philosophie-Podcast zu den Fragen des Lebens. Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebold. www.pudel-kern.com